Ein Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu diesem neuen Format. Ja, ob es jetzt Muskel für Muskel Zero Weak Points heißen wird, steht noch nicht zu 100% fest. Ja, auf jeden Fall ist das Stammpersonal zu dieser ersten Episode eingeladen und steht hier parat, ja, um das Thema Schwachstellen und wie man verschiedene Muskelgruppen, wo man halt jetzt nicht wirklich meint, voranzukommen oder vermeintlich nicht vorankommt, auf Vordermann bringt. Das soll dieses Format in Zukunft behandeln. Und wen hätte ich da zuerst einladen können, als natürlich den Thomas und den Simon, um den Weg zu ebnen für diese Serie. Ja. Und ich habe die beiden jetzt quasi gar nicht darauf vorbereitet, weil wir vorher gerade den letzten Podcast aufgenommen haben. Aber, ja, Simon, erzähl uns doch mal, wie du Schwachstellen auf muskulärer Ebene definieren würdest, damit wir erstmal alle vom gleichen Thema sprechen, auf den gleichen Stand kommen.
Jetzt hat er dich.
Okay. Ja, jetzt hat er mich. Also um das vielleicht vorwegzunehmen, das Briefing, das Arne uns eben gegeben hat, das war vor exakt 45 Sekunden und 8 Sekunden lang. Also wenn ich jetzt gleich irgendwas vergesse oder Falsches erzähle, sei es mir bitte verziehen.
Er sagt so, seid ihr ready?
Eigentlich nicht.
Im Basketball sagt man born ready.
Born ready.
Egal, was kommt.
Ich kenne euch jetzt schon so lange, ich dachte, ihr seid born ready.
Wir sind born ready. Sind ja, ich würde sagen, Thomas, wir machen das einfach so ein bisschen als, wir gehen das so als Tag-Team an, okay? Ja. Also schmeiß einfach rein und
wir werfen uns den Ball zu.
Ja, genau.
Okay.
Thomas, aber du fängst an zu werfen. Ja, gute Frage. Also wie würde ich muskuläre Schwächen definieren?
Also auf Bodybuilding gesehen hätte ich einfach gesagt, ich gucke mir die Person an und guck, was so. Ich meine, wir haben ja das Schwere an der Sache ist, jeder hat so ein etwas anderes Idealbild im Kopf, hätte ich jetzt gesagt, wenn es um Bodybuilding geht. Und trotzdem. Aha. Ich meine, ich habe ein Idealbild, wenn ein Kunde zu mir kommt, gucke ich ihn mir an und sage ihm ganz ehrlich meine Meinung, wo ich denke, wo es mehr und weniger sein könnte. Irgendwie mit irgendwelchen Kraftdisbalancen oder sonst was, damit fange ich gar nicht erst an, weil das machen genug Physios in unserem Land, die irgendwas erfinden.
Ja, das ist, wie Thomas sagt, ich finde es insofern eine sehr gute, aber auch eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil muskuläre Schwächen, jetzt mal zumindest aus einem rein ästhetischen Gesichtspunkt und nicht tatsächlich, wenn du eine Kraftmessung machst bei bestimmten Muskelgruppen und versuchst, es in Relation zu setzen.
Vom kosmetischen.
Genau. Nur vom ästhetischen oder kosmetischen ist es insofern sehr schwierig zu beantworten, weil, wie Thomas gesagt hat, das ja komplett subjektiv ist. Also wenn jemand sagt, hey, mir gefällt das einfach, wenn ich sehr, sehr, sehr ausgeprägte seitliche Schultermuskeln habe, dann kann ich persönlich vielleicht diese Person, wenn ich sie angucke, nehme ich das überhaupt nicht als Schwäche wahr, weil es für mich sehr symmetrisch und alles sehr ausgewogen erscheint. Aber für die Person ist vielleicht ihre seitliche Schultermuskulatur eine Schwäche. So, dann ist die Frage, wer hat jetzt natürlich recht? Mhm. Zieht sich ja selbst ein Stück weit ins Wettkampf-Bodybuilding. Ich hätte gesagt, am ehesten, was du da vielleicht an Objekt, also es ist auch nicht objektiv, aber was du vielleicht nutzen könntest, um dich im Wettkampfsport Bodybuilding zu verbessern, ist tatsächlich ein Stück weit auf das Feedback der Judges zu hören. Also was die dir mitgeben, was die empfinden als muskuläre Schwäche. Muss natürlich nicht sein, dass das die nächsten Judges beim nächsten Wettkampf auch so sehen, aber zumindest hätte man dann auf Wettkampfebene vielleicht einen ersten Anhaltspunkt. Also das würde mir jetzt erstmal dazu einfallen.
Oder du orientierst dich an vorherigen Klassensiegern oder sowas. Das geht
oder
natürlich
so, genau.
Auch. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist ja sehr, sehr spezifisch Bodybuilding, sportmäßig. Ja. Und ich glaube, die wenigsten, die hier zuhören,
das sind glaube ich, alles Leute, die natürlich diesem Idealbild nacheifern, aber nicht unbedingt diesen Wettkampfweg gehen wollen. Ne? Um die Frage so ein bisschen zu vereinfachen oder zu präzisieren, was meint ihr, was sind Gründe, warum Menschen an sich vermeintlich muskuläre Schwachstellen wahrnehmen. Ob sie es nun sind oder nicht, lassen wir jetzt mal erstmal komplett dahingestellt. Welche Gründe gibt es, dass sowas entsteht? So eine vermeintlichen kosmetischen Dysbalancen?
Instagram?
Perfekt.
Naja, also ist so lapidar dahergesagt, aber ist in meinen Augen trotzdem ein Riesenpunkt, zumindest heutzutage. Leute sind viel bei Social Media unterwegs, sehen ihre Lieblingsinfluencerin hat einen großen Hintern oder was auch immer, oder der Lieblingsathlet hat einen großen Bizeps. Die feiern den Athleten, die feiern seinen dicken Bizeps und dementsprechend vergleichen sie ihren Bizeps mit seinem Bizeps und sagen dir dann, dass der Bizeps eine Schwachstelle ist. Oder also generelle Wünsche und Präferenzen. Also ich hatte jetzt gerade letztens erst einen neuen Klienten, der für mich offensichtlich deutlich schwächeren Unterkörper hatte als einem Oberkörper. Aber der hat gesagt, ihm ist es egal, er will weiter Oberkörper ballern und Beine quasi nur als Erhalt. Was dahinter steckt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe da jetzt nicht nachgebaut, weil ich jetzt nicht so sein Psychologe bin, warum er das so handhaben möchte. Ich habe ihm natürlich meine Meinung gesagt, aber er hat gesagt, so, ne, ihm ist das egal, bitte minimal Beine und maximaler Fokus auf Oberkörper. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir.
Okay.
Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, die Frage ist tatsächlich schwierig bis wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einfach mal, gar nicht zu beantworten, weil einfach so viel Subjektivität drinsteckt. Also du kannst ja eine Person sehen und zwei verschiedene Leute gucken diese Person an und die eine Person sagt, hey, der ist super muskulös, das ist mir fast schon zu viel, der hat riesen Arme, riesen Schultern, was auch immer. Und dann steht eine andere Person daneben und sagt, hey, ich finde, der ist total dünn und irgendwie hat dünne Arme. Und also das ist ja, da hat ja dann keiner Recht oder Unrecht. Das ist ja sehr schwer irgendwie objektiv zu erfassen. Ich glaube, was man vielleicht eher, wenn ich jetzt versuche, den Podcast so ein bisschen zu lenken, Arne, du darfst natürlich gerne reingrätschen, was glaube ich dann vielleicht eher hilfreich ist und wo man vielleicht auch eher klarere Empfehlungen geben kann, ist, was können denn Leute tun, die bestimmte Muskelgruppen als subjektiv zu schwach wahrnehmen? Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, hey, mein Bizeps ist zu klein und den möchte ich gerne auftrainieren, dann kann man da natürlich entsprechend auch konkrete Handlungsempfehlungen rausgeben. Auch wenn ich vielleicht sage, hey, Junge, dein Bizeps ist gefühlt zweimal so groß wie dein Trizeps. Das passt irgendwie hinten und vorne nicht. Aber wenn du das möchtest, klar, hier hast du meine 5 Top-Tipps, was du machen kannst.
Das sind also ja auch die deutlich leichteren Fragen zu beantworten, weil die anderen Fragen sind ja so, ich stecke ja nicht im Kopf der anderen drin. Keine Ahnung. So, weißt du, warum du denkst, dass Ende dein Bizeps so klein ist.
Genau, am Ende, Simon, du hast es genau auf den Punkt gebracht, darauf wollte ich ja am Ende auch hinaus, ne? Dass es sich darauf quasi hinaus bewegt, dass es wirklich darum geht, okay, was kann man denn sozusagen wirklich machen und welche Trainingsparameter gibt es denn überhaupt, die man da, mit denen man da arbeiten kann, ne? Dass wir das einfach vielleicht heute nochmal rausstellen, sprich Mind Muscle Connection, Kadenz, isolieren, Grundübungen, Mehrgelenksübungen etc. Ne? Das sind so eher so die Sachen, die man vielleicht mal so in den Vordergrund krücken kann. Was fällt euch da ein?
Soll ich?
Hau raus.
Leg los, ja.
Also, ich würde Schwachstellen, reden wir von Schwachstellen oder von dem Zielmuskel, der gewünscht wird, zu vergrößern.
Da, wo einfach mehr Fleisch drauf muss. Müssen wir nicht lange drum reden.
Schwachstellen zuerst trainieren. Eher stabile als instabile Übungen zu wählen, eher unilateral als bilateral. Das ist schon ultra nerdy, aber ich sag's trotzdem. Isolationsübungen statt Mehrgelenksübungen und in erster Linie überhaupt mal Übungen zu wählen, die die Zielmuskulatur beanspruchen. Wenn ich den Bizeps brachii trainieren möchte, dann sollte ich doch gefälligst einen Bizeps Curl mit einem supinierten Griff machen und vielleicht nicht einen Bizeps Curl mit einem pronierten Griff. So. Ich denke, das sind schon ultra viele Sachen, die super schnell helfen werden, Schwächen zu bearbeiten.
Ja, und vielleicht da als kleine Ergänzung, zumindest aus meiner Erfahrung, sowohl bei mir selber, aber auch in der Zusammenarbeit mit verschiedensten Leuten, auch wenn es sich manchmal komisch anfühlt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, mein Bizeps ist meine für mich subjektiv empfundene Schwachstelle und möchte ich verbessern. Wie Thomas gesagt hat, ist am Anfang zu trainieren, diese Muskelgruppe macht sehr, sehr viel Sinn. Es kann aber, wenn man das noch nie gemacht hat in Vergangenheit, erstmal total komisch sein. Also wenn ich mein Training mit Kurzhantel-Curls anfange und danach gehe ich an einen Latzug, wenn ich jetzt irgendwie einen Pulltag habe oder wie auch immer. Oder vielleicht auch so Geschichten habe ich auch schon sehr oft gemacht und geplant. Ich trainiere zum Beispiel meine seitliche Schulter vor meinem Beintraining. Das ist erstmal total, es ist komisch, so damit in sein Training zu starten. Aber wie Thomas schon gesagt hat, das macht absolut Sinn, weil man am frischesten ist, sowohl körperlich als auch mental. Das heißt, man ist vermutlich eher in der Lage, auch wirklich bis oder nahe zum Muskelversagen zu pushen. Also sich da auf jeden Fall auch drauf einlassen und vielleicht auch in Kauf zu nehmen, je nachdem, wie man sein Training natürlich aufstellt, dass vielleicht eine Übung, die darauf folgt oder die dann eher weiter nach hinten rückt im Training, die vielleicht vorher etwas weiter vorne stand oder eine höhere Priorität hat, dass vielleicht dort die Leistung auch einfach weniger stark steigt und vielleicht auch mal stagniert oder vielleicht auch sogar am Anfang erstmal ein bisschen zurückgeht. Aber das ist halt das, was man dann irgendwo priorisieren muss. Zumindest auch, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, vor dem vermutlich eine Schwachstellenbehebung sowieso keinen wirklichen Sinn macht.
Simon, du hast so zu 110% recht und ich kann es bis heute nicht. Ich kann mich bis heute nicht dazu überwinden, genau das Beispiel zu bringen oder zu machen, was du gesagt hast, meinen Bizeps vor dem Rückentraining zu trainieren.
Ja.
Ich kann es nicht. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich weiß, dass es sinnvoll ist und am besten wäre, um meine krüppligen Arme zu trainieren. Ich kann es aber nicht. Und deswegen mache ich es zum Beispiel auch nicht. So, also, obwohl meine Arme es brauchen könnten.
Ist es für dich dann, wenn du sagst, es fühlt sich komisch an, also weil es sich tatsächlich im Muskel oder im Gelenk komisch anfühlt oder eher, weil du sagst, weiß nicht, du magst es nicht, dann...
Okay, ich weiß noch nicht, was du sagen möchtest, es ist aber nicht das komische ist Gefühl oder sonst was.
Okay.
Es ist einfach dieses, keine Ahnung, Bizeps gehört für mich an zweite Stelle oder am Ende. So, weißt du? Aber das ist nur persönliche Präferenz. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, der Bizeps-Schwachstelle hat, so Klassiker vor dem Beintraining, so Simon, wie du es gesagt hast, Seitheben vor dem Beintraining machen. Easy, easy. Ich denke auch nicht, dass es zu krass das Beintraining behindert. Bisschen schon. Ich meine, wir reden ja auch immer von einem gewissen Spektrum, bisschen bestimmt. Aber es ist trotzdem eine easy Sache, ja. Du willst deine Arme nochmal extra trainieren oder so, bam, vor dem Beintraining mach, voller Fokus rein. So, also.
Ja. Okay, also was mir als erstes eingefallen ist, ist auch so dieser typische Satz, weniger, aber besser. Also wir haben jetzt bis jetzt immer nur gesprochen, priorisieren. Dann kannst du mehr machen, in dem Sinne, dass du vielleicht noch mehr mechanische Last bewegst, mehr Wiederholung schaffst, etc. Und dadurch einen Hebel hast, dass du natürlich irgendwie noch besser werden kannst. Das jetzt mal von der anderen Seite aufzurollen, dass du sagst, okay, ich gehe erstmal auf die Grundsätze, auf den kleinsten Nenner in der Formel sozusagen, was den größten Hebel hat, die Qualität, wie viel Fasern, zu welchem Grad kann ich halt rekrutieren? Also die Fähigkeit, die Bewegungskompetenz des Menschen, diese Fasern zu rekrutieren, dass er daran arbeiten könnte, sollte wahrscheinlich. Wie geht ihr damit um und ist das für euch ein Faktor?
Für mich sind das alles Sachen, die ich eigentlich schon genannt habe. Du machst die Übung als erstes, weil du am frischesten bist und deswegen am meisten rekrutieren wirst. Dass die Technik gut sein muss, ich glaube, darauf möchtest du hinaus, ist völlig logisch und gehört natürlich mit dazu. Aber ansonsten sind die Sachen, die ich angesprochen habe, alles Punkte, die bezüglich Rekrutierung von motorischen Einheiten relevant sind. Als erstes trainieren, eher stabile Übungen, eher unilateral, eher Isolation und so weiter und so weiter. Das hängt am Ende des Tages alles mit der Rekrutierung von motorischen Einheiten zusammen. Zumindest für mich.
Ja, stimme ich absolut zu. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der mir so einfällt, der eigentlich jetzt nicht spezifisch ist für Schwachstellen oder ich möchte eine bestimmte Muskelgruppe verbessern, sondern gilt eigentlich für alles, was man generell verbessern möchte. Aber nichtsdestotrotz, oft entstehen ja gewisse Schwachpunkte, also wenn ich jetzt bei mir persönlich zum Beispiel gucke, definitiv meine seitliche Schulter. So, die war immer schon nicht sonderlich ausgeprägt. Ich habe mir immer schon schwer damit getan. Die ist nie so nachgezogen wie andere Muskelgruppen. Das heißt, sehr wahrscheinlich steckt da auch ein Stück weit meine Veranlagung mit drin. Das werde ich nicht ausschließen können, dass das ein Mitgrund ist, wieso sie so aussieht, wie sie aussieht, oder? Das heißt, wenn es Muskelpartien sind, die vielleicht sowieso schon etwas langsamer und schwieriger auf Training ansprechen, dann würde ich umso mehr Fokus darauf legen, dass ich beim Training dieser Muskelgruppen in den entsprechenden Übungen eine Progression sehe und ich nicht in 2 Jahren immer noch genau das Gleiche bewege im Gym wie heute. Heißt, wenn ich so ein bisschen rauszoome, das ist jetzt sehr der Makroblick auf Training, aber dass ich versuche, die Trainingsvariablen so auszulegen, dass ich am Ende sehe, okay, ich kann mich leistungstechnisch in den Übungen, die Schwachstellen Muskelgruppen trainieren, auch steigern. Weil das ist vermutlich am Ende, wenn man jetzt nicht gerade Zugang hat zu irgendwie, man macht eine Biopsie oder sowas, der rein praktisch gesehen beste Weg, um festzustellen, ob ich Fortschritte mache, auch auf muskulärer, also auf hypertropher Ebene oder nicht. Also ich denke, das sollte man immer im Hinterkopf behalten und nicht denken jetzt, nur weil ich jetzt meinen Bizeps am Anfang trainiere oder weil ich sehr auf die Ausführung achte, wächst der automatisch. Es ist nicht garantiert. Nicht, wenn du nicht wirklich auch besser wirst in dieser Übung. Im Sinne von, du kannst mehr Gewicht machen, mehr Wiederholungen absolvieren. Also das, denke ich, sollte man immer im Fokus haben.
Danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Das, was ich eigentlich jeden Tag bei Instagram predige. Alle Punkte, die ich erwähnt habe, sollten dazu führen, dass du Progressive Overload im Training erzeugst. AKA deine Performance steigerst. Ich wollte nur sagen, dann kommt dir der Erste und sagt so, ich habe aber meine Mind-Muscle-Connection gesteigert. Und das kannst du von außen nicht sehen, nach 3 Jahren. Und ich so, okay, alles klar. Das hört man online wirklich ziemlich, ziemlich oft, wo ich mir immer denke, weißt du was? Ich finde dein Argument sogar valide. Ich finde es okay, dass du sagst, ich habe eine bessere Mind-Muscle-Connection. Für mich ist das wichtig und dadurch kann ich vielleicht auch nochmal technisch so ein bisschen sauberer arbeiten. Okay, fair. Finde ich einen absolut soliden Punkt, den du hier bringst. Aber irgendwann musst du trotzdem stärker werden. Es führt kein Weg drumherum. Irgendwann musst du aus 10 Reps mit 20 Kilo 11 machen können.
Ich würde sogar argumentieren, dass ich denen sagen würde, wenn du eine Übung gefunden hast, wenn du eine Struktur für dich gefunden hast, die vor allen Dingen diese Progression überhaupt ermöglicht, also dass du das überhaupt machen kannst, ne? Stichwort Seitheben mit Kurzhanteln. So kennt von uns jeder, ja, dann machst du halt mit den 10ern, irgendwann mit den 12,5ern, aber am Ende bist du nach 3 Jahren oder irgendwann immer noch so in der gleichen Rap-Range, dass du überhaupt ein Konstrukt, eine Übung wählst, in der du diesen Progressive Overload überhaupt erstmal ermöglichst, diese kleinen Schritte, diese kleinen Steigerungen überhaupt messbar machst, sie offensichtlich überhaupt mal auf dem Papier und dann auch ersichtlich morphologisch in Anpassung sichtbar machst. Und wenn du das lang genug machst, dann wirst du automatisch dadurch, dass du es so oft machst, deine Mind-Muscle-Connection verbessern. Mhm. Aber nicht, indem du halt mit 5 Kilo, mit einer Kadenz von, keine Ahnung, halt 3 motorische Einheiten rekrutierst, aber die in deinem Gehirn halt, ja, Silvester feiern halt, ne?
Ja, absolut. Und ich finde selbst, also ich stimme auch da wieder Thomas voll und ganz zu, dass das für viele Leute irgendwie ein wichtiger Faktor ist. Und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil man macht jetzt zum Beispiel einen Bizeps-Curl und man merkt richtig, oh, das brennt und das kommt voll da an. Dann denkt man natürlich, okay, jetzt muss da auch was passieren. Wenn einem das so dermaßen wichtig ist, dann jetzt aus sehr pragmatischer Sichtweise würde ich dann am ehesten noch empfehlen, dann fahr halt eine Mischung. Also dann mach halt irgendwie von mir aus eine Übung, wo du sagst, das mache ich nur für die Mind-Muscle-Connection, das soll sich einfach gut im Muskel anfühlen. Aber dann gibt's zumindest noch eine zweite, wo du sagst, da muss einfach die Leistung nach oben gehen, sodass du zumindest irgendwie was hast, wo ein Performance-Anstieg ersichtlich ist. Dass es nicht nur darauf hinausläuft, du machst irgendwie Ultra-Slow-Motion-Raps mit 7 Kilo Kurzhanteln und hoffst halt, dass dein Bizeps wächst. So, weil das ist dann sehr unwahrscheinlich.
Ich fand beide Punkte super. Ich will ganz kurz auf Arnes Punkt eingehen. Finde ich super, dass du das gesagt hast. Dein Training ergibt das Konstrukt für Progressive Overload, weil im Internet, speziell auf Social Media, wird das immer so dahergesagt. Du musst deine Gewichte steigern. Ja, musst du. Aber das funktioniert nur, wenn dein Training gut genug ist und dir dein Training überhaupt die Möglichkeit gibt, die Gewichte zu steigern. Dass du am Anfang, wenn du ein totaler Newbie bist oder einen neuen Trainingsplan hast, erstmal deine Gewichte ein paar Wochen steigern kannst, ohne irgendwie was zu machen. Okay, fair. Wenn du bei API 5 anfängst und dich hocharbeitest, ist klar, dass da noch viel APIs Luft nach oben ist, um zu steigern. Aber wenn du irgendwann an deiner Top-Grenze angekommen bist und der Progressive Overload wirklich hart erkämpft werden muss und ganz, ganz langsam kommt, dann passiert das nur, wenn dein Training überhaupt die Adaption erzeugt, die nötig ist, um beim nächsten Mal mehr Gewicht zu bewegen. Weil im Internet kommt es oft so rüber wie, ja, steiger doch dein Gewicht. Ja, geht aber nicht mehr. So, weißt du? Weil mein Training scheiße ist.
Finde ich einen super, super, super guten und wichtigen Punkt. Einfach weil, glaube ich, dass ganz viele Leute, so wie Thomas es sagt, missverstehen. Das ja auch oft, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es halt so in eine falsche Richtung oder ein falsches Verständnis hervorrufen kann, wenn man irgendwo davon liest, von der Trainingsvariable Progression. Progression ist keine Trainingsvariable, die man manipulieren kann wie das Trainingsvolumen, wo ich sage, ich mache mehr oder weniger Sätze. Das ist nicht, okay, ich mache jetzt Progression, sondern Progression, also sich zu steigern im Training, ist das Ergebnis von all dem, was du im Training machst. Ja. Das ist wie, keine Ahnung, du hast einen Trichter, du schmeißt oben Trainingsvolumen, Intensität, Übungsausführung, schmeißt du alles rein und wenn das passt, dann kommt unten Progression raus. So, deswegen ist ja Progression auch dieser gute Marker, um festzustellen, ob sein Training funktioniert oder nicht. Weil wenn am unten am Trichter keine Progression rauskommt, dann passt irgendwas oben nicht, was man reinmacht.
So. 100 Pro. Und
also finde ich einen unfassbar wichtigen Punkt.
Ja, danke dafür. Jetzt wollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen. Jetzt ist mir aus dem Kopf gefallen. Ach so, genau. Weil online tun immer alle so, als würde man sich Progression aussuchen können.
Ja, du kannst
sie dir im Grunde aussuchen, weil du dir aussuchen kannst, wie dein Trainingsplan aussieht. Ja.
Genau.
Und wenn der gut ist, dann wird Progression entstehen. Aber du kannst nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich habe heute 100 für 10 gebencht und morgen suche ich mir aus, 130 für 10 zu benchen. Das ist nicht möglich. Und falls ich noch eine Sache adden darf, zu dem, was du davor gesagt hast, mit dem, dann mach halt eine Übung fürs Gefühl und eine für wirkliche Progression.
Ja.
Was man da auch mittlerweile online immer wieder dazu sagen muss, weil das werden auch wieder Leute missverstehen, es gibt mehr als genug Leute, die Sachen missverstehen, ist, wenn Simon sagt, dass du eine Übung hast, wo es dann wirklich auf die Performance ankommt. Das heißt nicht, dass Simon sagt, dass du auf Biegen und Brechen irgendwie deine Bizeps-Curls ausführst. Ja?
Gute Ergänzung. Das ist richtig.
Auch die Progressionsübung, wie wir sie uns vorstellen, muss einem gewissen Standard unterliegen. Die Bewegung sollte von Rep 1 bis 10 gleichmäßig aussehen. Sie sollte in Woche 1 vom Trainingsplan ähnlich aussehen wie in 12. Und das soll auch einen Standard haben. Das heißt nicht, weil Simon hier sagt, das ist die Progressionsübung und hier musst du stärker werden, dass du es auf Teufel komm raus machst, sondern das muss einem gewissen Standard unterliegen, weil wenn es das nicht tut, kannst du auch nicht sagen, ob du Progressive Overload erzeugt hast. Weil wenn dein Bizeps Curl plötzlich ein Front Raise wird und ein Bizeps Curl, dann sind das zwei Paar verschiedene Schuhe. Ich wollte es nur adden, Simon, weil ich werde damit tagtäglich konfrontiert.
Absolut richtig und wichtig.
Okay, also ihr habt da jetzt genau das, worauf ich hinaus wollte, jetzt richtig schön in den letzten 10 Minuten rausdestilliert. Ne? Auch die Analogie mit dem, was hast du gesagt, Simon, ein Mixer, den du oben...
Der Trichter.
Und unten der Trichter. Progression raus, ja. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr euch jetzt überlegt, okay, warum habe ich jetzt vermeintlich eine Schwachstelle, fangt nicht dabei an, jetzt irgendwie ja, nur die Übung dafür aus, genau, bei Instagram jetzt zu gucken, wer macht jetzt neue Übungen. Es muss irgendeine neue Super Magic Übung her, die euch jetzt durch irgendeinen schlechteren, besseren Hebel, wie auch immer, magisch jetzt die Schwachstelle verbessert, sondern standardisiert zu schauen, dass ihr überhaupt Progression überhaupt messbar möglich macht, wird wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr viel helfen. Es gibt aus meiner Sicht natürlich 17.000 Nuancen, die man jetzt noch ansprechen könnte, sprich, ob man Reps in Reserve lässt im ersten Satz, ob man Satzzahlen manipuliert, ob man Wiederholungsbereiche nutzt, Rep-Ranges nutzt, etc. Aber das sind alles Sachen, die in Zukunft sicherlich noch zur Sprache kommen. Habt ihr sonst noch irgendetwas, was euch diesbezüglich einfällt, vielleicht auch aus eurer eigenen Erfahrung?
Ich wollte nur sagen, dass die ersten zwei Fragen in diesem Podcast echt tricky waren, Arne.
Ja, ich lad ja hier niemanden ein, um es den einfach zu machen, ne?
Das, ja, die waren wirklich schwierig. Also ich glaube, wer...
Aber Simon hat ja für mich dann noch die Kurve gekriegt.
Ich musste das so ein bisschen lenken, weil ich glaube, wer jetzt den Podcast nur die ersten zwei Minuten lang gehört hat und der erste Versuch meinerseits auf deine Frage zu antworten ist einfach in Stille geendet. Der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, mein Gott, was für Flachpfeifen.
Tolle Experten.
Ja, deswegen musste ich das noch so ein bisschen lenken in eine Richtung, wo ich wusste, okay, da können wir auch tatsächlich ein bisschen drüber reden.
Kennt ihr dieses Meme von diesem einen Footballspieler, der ein Interview gibt, wo irgendwie so steht, they had us in the first half? Kennt ihr das?
Nee, ich glaube nicht.
Na, okay, egal, dann ist egal. Aber ich bitte, ein, zwei Zuhörer kennt's.
So, jetzt könnt ihr das alle mal googeln, dann kriegen wir's. Alright, also ich danke euch erstmal für eure spontane Fachexpertise, ja. Haben wir nochmal gut hinbekommen und werden sicherlich auch in Zukunft dann auch nochmal über spezielle Muskelpartien diskutieren, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann den Zuhörern da weiterzuhelfen, damit es dann auch mit dem entsprechenden, mit dem Booty, mit dem Side Delt passt, etc. Ja?
Vielleicht springt ja was für Simon bei raus. Side Delt?
Ja, hoffentlich. Mhm. Hoffentlich. Thomas, ja. Ich brauche noch ein paar Tipps für meine seitlichen Schultern.
Ich werde mal überlegen, wen ich noch dazu einladen kann. Wer die schlechtesten Side Delts als Coach auf der Welt hat, der wird wahrscheinlich die besten Tipps haben. Das gilt es jetzt rauszukriegen für mich. Das ist jetzt meine Aufgabe nach diesem Podcast.
Simon.
Da könnte ich recht weit vorne mitspielen.
Das habe ich schon gesagt.
Wobei ich schon sagen muss zu meiner Verteidigung, ich finde, sie sind über die Jahre besser geworden. Aber natürlich alles in einem Rahmen, wo man sagen kann, ja, Simon, schon noch ein bisschen mehr drauf.
I got you. Ich habe Sonntag ein Side-Delt-Video bei YouTube. Guck dir das an.
Oh, nice.
Eine Menge Tipps.
Okay, sehr gut. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall angucken.
Nice. Passender Übergang. Folgt den beiden Dudes auf jeden Fall bei Instagram, YouTube und überall, wo sie noch zu finden sind. Findet ihr alles in den Shownotes, in den Kommentaren etc. Und damit danke ich euch für eure Zeit und bei den Zuhörern für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Episode wiederhören. In dem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss.